Das Kapitel verbindet zwei scheinbar alltägliche Kultordnungen, das Brennen des Leuchters und das Auflegen des Schaubrots, mit einer dramatischen Rechtsgeschichte über Lästerung. Welche Verbindung besteht zwischen der inneren Beleuchtung durch Christus, seinem Essen als Gemeinde und der Pflicht, den heiligen Namen zu ehren? Die folgenden Gedanken entfalten, wie Gottes Licht und Nahrung die Gemeinde formen und warum die Würde des Namens jede Form von Verweltlichung ausschließt. Der Leuchter als beständige göttliche Beleuchtung. Das Bild des Leuchters in 3. Mose 24 steht nicht für eine gelegentliche Beleuchtung, sondern für eine beständige göttliche Anwesenheit in der Mitte des Volkes. Es heißt, befiehl den Söhnen Israel, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven bringen für die Leuchter, damit man beständig eine Lampe darauf setzen kann. Dieses beharrliche Brennen verweist auf eine fortwährende Ordnung, in der Gottes Licht die Lebenswege des Volkes erhält und ordnet. Das reine, aus gepressten Oliven gewonnene Öl für das Licht steht für den reinen Heiligen Geist, es wird durch das Wasser versinnbildlicht, das aus der Seite Christi hervorging. Dieses Wasser entströmt dem gekreuzigten Christus, der durch die gepressten Oliven versinnbildlicht ist, und dient dem Leuchten Christi als Leuchter in Gottes Wohnstätte. Die Symbolik des aus gepressten Oliven gewonnenen Öls führt tiefer, aus dem gekreuzigten strömt das Leben und der Geist, der das Innere erleuchtet. Johannes bringt dies zum Ausdruck, und es heißt, in ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. So ist der Leuchter nicht nur ein Kultgegenstand, sondern ein Zeugnis dafür, wie der Christus in seiner Hingabe die Quelle des inneren Lichtes ist, das die Gemeinde leitet. Als Hohepriester bewahrt und pflegt Christus dieses Licht, die tägliche Praxis geistlicher Zuwendung ist demnach kein fernes Ideal, sondern die konkrete Form, in der dieses Licht in unser Handeln übergeht. Aus dieser Deutung erwächst Zuversicht, Gottes beständiges Leuchten ist keine ferne Flamme, sondern eine treue Gegenwart, die unser Sehen und unser Dienen formt. Wer das Verständnis annimmt, dass das Licht aus der Hingabe Christi kommt, findet darin eine feste Orientierung für Alltag und Gemeinde. So klingt am Ende dieses Abschnitts eine Einladung zur inneren Ruhe und zum vertrauensvollen Gehen im Licht, das nicht versiegt. Befiehl den Söhnen Israel, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven bringen für die Leuchter, damit man beständig eine Lampe darauf setzen kann. Sondern einer der Soldaten durchbohrte seine Seite mit einer Lanze, und sogleich kamen Blut und Wasser heraus. Die Ordnung des Leuchters lädt dazu ein, das Leben als Ort beständigen göttlichen Licht zu begreifen, ein Licht, das aus dem gegebenen Opfer Christi fließt und unser Inneres erhält. In dieser Perspektive gewinnt das alltägliche Dienen seine Kontinuität und die Gewissheit, dass Gemeinde nicht von sporadischen Gefühlen, sondern von der unablässigen Lebensversorgung des Christus geprägt ist. Der Schaubrottisch, Christus als gemeinsame Nahrung der Gemeinde. Der Schaubrottisch öffnet einen Blick auf Christus als gemeinsame Nahrung der Gemeinde. Die Anordnung der Brote, 12 Laibe, in 2 Schichten gelegt, ist keine nüchterne Vorschrift, sondern eine theologische Aussage über Vollständigkeit und gemeinsame Zeugenschaft, und du sollst sie in 2 Schichten legen, 6 in jede Schicht, auf den reinen Tisch vor dem Herrn. Die Zahl 12 verweist auf die Fülle des Volkes Gottes, die beiden Reihen auf das Miteinander der Glaubenden vor Gott. Das bedeutet, dass der auferstandene Christus, der die Gemeinde hervorgebracht hat, jenes Element ist, das die Speise in ihrer Fülle für das ganze Gottesvolk bildet und zugleich dem Genuss Gottes dient. Dass auf jede Schicht reiner Weihrauch gelegt wurde und das Brot am Sabbat regelmäßig dargeboten wurde, verbindet das Genießen Christi mit Dank und Opfer. Die Speisgabe ist zugleich Wohlgeruch vor dem Herrn. Aus der Begegnung mit dem auferstandenen Christus wird eine Lebensversorgung, die Gemeinschaft stiftet und erneuert. So ist der Schaubrottisch ein Bild dafür, wie das Gemeindeleben seine Mitte darin findet, Christus als Speisopfer zu teilen und dadurch sowohl Menschen zu nähren als auch Gott wohlgefällig zu begegnen. Die praktische Folge dieses Bildes ist tröstlich, Gemeinschaft hat eine tiefe Fundierung, weil sie von einer gemeinsamen Nahrung lebt, die nicht knapp wird. In der Erkenntnis, dass Christus selbst die Speise ist, entsteht eine ermutigende Zuversicht für die gegenseitige Erbauung und für das beständige Zusammensein vor Gott. Und du sollst sie in 2 Schichten legen, 6 in jede Schicht, auf den reinen Tisch vor dem Herrn. Und es soll Aaron und seinen Söhnen gehören, und sie sollen es an heiliger Stätte essen, denn als ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn soll es ihm gehören, eine ewige Ordnung. Die Darbietung der Brote mahnt, Gemeinschaft nicht als bloße Organisationsform zu verstehen, sondern als geteilte Lebensversorgung im Christus. Wenn die Gemeinde als Ort gemeinsamen Genusses begriffen wird, erhält ihr Miteinander eine innere Stärkung und eine Anrufung vor Gott, die tröstet und erneuert. Das Todesurteil wegen Lästerung, die Heiligung des Namens. Direkt neben den kultischen Weisungen tritt in 3. Mose 24 die ernste Episode der Lästerung und des Todesurteils, eine Nachbarstelle, die nicht zufällig ist. Das Gericht ist ausdrücklich und öffentlich, führe den Flucher nach draußen vor das Lager. Und alle, die es gehört haben, sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen, und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Die Platzierung dieser Begebenheit neben den Anordnungen für Licht und Brot unterstreicht, dass kultische Fürsorge und die Heiligkeit des Namens zusammengehören. Das heißt, wenn wir Christus in seiner Fülle genießen, sollen wir den heiligen Namen als heilig achten und ihn nicht entweihen. Im Gebet in Matthäus 6, 9-11 ist die erste Bitte, geheiligt werde dein Name. Den Namen des Herrn zu heiligen bedeutet, ihn als etwas Einzigartiges von allem anderen abzusondern. Der Name des Herrn ist einzigartig und darf nicht mit anderen Namen zusammengenannt werden. Die theologische Deutung führt zur Einsicht, dass die Heiligung des Namens Gottes nicht bloß eine rhetorische Formel, sondern eine existenzielle Grenze ist. Wer den Namen des Herrn lästert, richtet mit seinen Worten gegen die Quelle des gemeinschaftlichen Lebens und damit gegen die Mitte, die Licht und Nahrung spendet. Zugleich öffnet diese Schärfe den Raum, die Einzigartigkeit und Distinktheit des göttlichen Namens zu wahren. Heiligung heißt, Gott von allem zu unterscheiden, was ihn entstellt. In der Spannung von Gnade und Ernst liegt schließlich ein tröstlicher Gedanke, die Souveränität des einen heiligen Namens schützt die Gemeinschaft vor dem Verfall ihrer Mitte und ruft zugleich die Gnade des großen Hohenpriesters in Erinnerung, der das Heil vermittelt. Möge die Mahnung zur Heiligung des Namens daher nicht lähmen, sondern führen zu ehrfürchtiger Treue und zu einer demütigen Abhängigkeit von dem, der unser Fürsprecher ist. Führe den Flucher nach draußen vor das Lager. Und alle, die es gehört haben, sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen, und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden, die ganze Gemeinde muss ihn steinigen, wie der Fremde, so der Einheimische, wenn er den Namen lästert, soll er getötet werden. Die Kombination von kultischer Ordnung und gesetzlichem Ernst regt dazu an, den Namen Gottes mit ehrfürchtiger Sorgfalt zu betrachten, nicht als fernes Prinzip, sondern als die Mitte, die unsere Gemeinschaft schützt und formt. Dies führt zu einer Haltung, in der Respekt vor dem Namen mit dem Vertrauen auf den Hohenpriester zusammengeht und so sowohl Ehrfurcht als auch Gnade lebendig bleiben. Herr, schenke uns dein Licht und nähre uns mit deiner Gegenwart, damit wir als Gemeinde lebendig und geordnet deinen Namen ehren. Bewahre uns vor allem, was deinen Namen verunehrt, und fülle uns mit der Gnade, in deinen Wegen zu bleiben, damit unsere Gemeinschaft dir Wohlgeruch sei. Amen.